Wenn man so eine Nachricht bekommt, dann ist das schlimm. Eine Sache, die man erstmal gar nicht so fassen kann. Da gibt es dann Gespräche mit dem Arzt, der euch angerufen hat, der Polizei. Aber lange Zeit hofft man noch, es könnte ja ein Irrtum sein. Vielleicht war es ja jemand anders. Und das im ersten Teil, es war für euch ja erstmal rauszukriegen, ja, war das jetzt wirklich unser Sohn? Was hat euch da geholfen? Klarheit bekommen. Es war jetzt bei euch ja ganz unterschiedlich.
Also der Anruf, der kam, wie gesagt, im Urlaub. Unser Sohn war da schon 10 Jahre erkrankt, psychisch erkrankt. Das ist schon ein langer Weg bis dahin gewesen. Und trotzdem war dieser Anruf von dem Arzt, also es hat mich umgeworfen. Ich habe erstmal wieder aufgelegt, habe gesagt, mein Mann meldet sich später nochmal, weil das für mich ein richtiger Schock war. Ich habe da nicht mit gerechnet, nicht wirklich. Ich weiß schon, dass es immer kritisch war, aber unser Sohn war eigentlich also immer bereit, auch wenn es wieder enger wurde, in die Klinik zu gehen. Also man konnte ihn dann auch dazu bewegen, in die Klinik zu gehen. Und da hat er sich eigentlich auch dann aufgehoben gefühlt und hat auch Hilfe bekommen. Aber dann im Urlaub, das war überraschend einfach für mich. Und ich habe, erstmal genug.
Ja, also das ist während des Urlaubs passiert und er war während der Zeit in der Klinik. Und die haben uns gesagt, er ist nicht suizidgefährdet. Wir haben aber mit Suizid nicht gerechnet. Wir haben mit einem langen, schweren Leidensweg gerechnet. Er hatte eine schwere Psychose. Damit kann man ja irgendwie zurechtkommen, auch mit Hilfe von Einrichtungen. Und deswegen waren wir nicht darauf eingestellt, haben nicht damit gerechnet. Ja. Deine Frage war, wie wir Gewissheit gefunden haben. Also das war bei uns schon ein bisschen unterschiedlich. Ich bin da eher der nüchterne Typ. Die Polizei hat uns Dinge gegeben, Fundstücke von ihm. Er hatte ein Tattoo auf dem Arm und von daher wussten wir, das ist unser Sohn. Das war für mich jetzt vom Kopf her klar. Man muss vielleicht dazu sagen, ich will auch nicht zu tief jetzt in die Story eingehen auf die Details. Er hat Suizid begangen, indem er sich ganz in der Nähe hier in Wiesloch vor einen Intercity geworfen hat. Und das macht natürlich auch was mit der Leiche. Und es war schwer, ihn zu identifizieren. Daraus ergibt sich überhaupt erst die Frage, wieso ist das euer Sohn? Ja. Und wie gesagt, für mich waren dann die Fakten klar und das reichte mir, aber meiner Frau nicht.
Du bist ja ganz anders damit umgegangen.
Ich bin da ganz anders mit umgegangen. Also mich hat das wochenlang beschäftigt. Also wir haben, wie gesagt, diese Sachen von ihm empfangen. Aber die Fragen, die eigentlichen Fragen, die mich umgetrieben haben, die kamen eigentlich sehr viel später. Ich habe nächtelang gegrübelt und auf dem Sofa gesessen. Also es ist einfach nicht in mein Herz reingekommen, dass es unser Sohn ist. Also er war sehr lebensfroh eigentlich, als er noch gesund war. Hat oft im Urlaub in Spanien gemacht, hat auch Spanisch gelernt in der Schule. Und er war eigentlich unser bester Schüler in der Schule. Ist eigentlich so ganz locker durchgelaufen.
Ihr habt ja noch drei andere Kinder.
Wir haben noch drei andere Kinder. Also beim Elternsprechtag haben sie uns immer gefragt, was wir eigentlich da wollen.
Da war ja noch vielleicht die Hoffnung, vielleicht ist er ja nach Spanien gegangen.
Genau, das war meine Idee. Also vielleicht ist das gar nicht unser Sohn gewesen. Weil mir dieses letzte Element, wenn jemand stirbt, bei meinen Eltern zum Beispiel, die habe ich gesehen. Da weiß ich, sie sind jetzt nicht mehr da. Und das letzte Element, weil wir ihn nicht mehr ansehen konnten, das fehlte mir. Und ich habe wirklich fast ein halbes Jahr gebraucht, bis das bei mir durchgesickert ist. Ja.
Aber für dich gab es dann auch trotzdem Indizien, was ihr gefunden genau. habt, wo einfach klar
Also für
war.
Mich war es nötig, zu dieser Stelle hinzugehen, wo es passiert ist. Ich bin einmal mit Wolfgang alleine an dieser Bahn entlang gelaufen und ich habe tatsächlich noch Sachen gefunden, nämlich seine Versichertenkarte, die war völlig zersplittert, aber sein Name stand noch vollständig drauf. Und dann hatte ich noch Kontoauszüge gefunden, die in seiner Tasche waren.
Wo der Name auch
stand. Wo der Name drauf stand und da ist es langsam durchgesickert, es ist tatsächlich hier passiert und es ist ein Sohn. Ja.
ist eine unterschiedliche Art, damit umzugehen, was auch einfach dem Naturell entspricht. Trotzdem hat das ja auch ein bisschen zu Spannungen geführt, so habt ihr es beschrieben. Das ist auch, warum muss man da jetzt nochmal hingehen, das ist doch schon klar. Wie seid ihr damit umgegangen?
Also ich habe noch zweimal bei der Polizei angerufen, weil immer nachträglich mir noch Fragen kamen. Also es gab eine Differenz von dem Todeszeitpunkt, der uns mitgeteilt wurde, und diesem Termin, als der Arzt gesagt hat, er ist tot. Hm. Da habe ich bei der Polizei angerufen, jetzt sage ich, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Hat er da eine Stunde auf der Schiene gelegen oder was? Und dann haben sie mir also erklärt, es dauert einfach, bis die Polizei dann da ist und der Arzt dann auch da ist und bis das Ganze dann auch aufgenommen und abgeschlossen ist. Also mir sind immer wieder noch Fragen gekommen, die ich klären musste. Ich wollte auch wissen, wo es genau passiert. Ich habe dann auch nochmal da bei der Bahn angerufen, die haben mir auch diesen Kilometerstand dann gesagt. Ich bin selber nochmal zweimal dahin gegangen, weil ich mir einfach vorstellen wollte, was ist in dem abgegangen in dem Moment. Wie ist das vielleicht vonstatten gegangen? Also ich habe das gebraucht.
Du hast ja auch gesagt, anders wie zum Beispiel bei den Eltern, wo man das viel klarer sehen kann, wenn die Eltern gestorben sind, war das ja auch einfach schwierig, das nicht so mitzuerleben. Aber trotzdem einfach die Unterschiedlichkeit, habt ihr so auch gesagt, dass das erstmal nicht so einfach war, damit umzugehen, dass der Ehepartner da ganz anders reagiert.
Ja, mir ist das also ziemlich auf die Nerven gegangen, muss ich wirklich sagen, das reicht doch jetzt, das musst du da immer wieder graben und grübeln, das wirst du ja nie zur Ruhe finden. Fakten sind Fakten, das ist so, also ich habe das anders verarbeitet. Und dazu kommt natürlich, es ist ohnehin eine sehr angespannte Situation. Jeder ist mit seinen Gefühlen aufgewühlt und man könnte sagen, das schweißt einen zusammen, aber irgendwo muss man ja auch mit seinem Ärger, seiner Trauer, mit den aufgeladenen Emotionen hin. Und bei wem entlädt sich das? Natürlich beim anderen dann. Ja. Oder wir hatten ja noch den Urlaub, den wir abgebrochen haben, wir sind dann mit dem Fahrrad lange Strecken gefahren und sie ist immer hinter mir geblieben. Bin ich langsamer gefahren, dann ist sie auch langsamer gefahren, anstatt dass wir nebeneinander fuhren. Aber sie brauchte das Alleinsein und ich brauchte das Gespräch. Also das ist bei uns ganz gut hinterher gelaufen, aber ich weiß, dass das Ehen auch sprengen kann und sowas.
Also es ist eine Ausnahmesituation und es ist klar, dass man da unterschiedlich darauf reagiert und es ist auch einfach gut zu wissen, dass man dem anderen dann Zeit gibt, um dann ja wirklich da das zu finden. Wenn man dann jetzt über das nachdenkt, ihr habt es schon angedeutet, dem ging ja eine lange Krankheitszeit voraus, immer wieder auch Aufs und Abs und Rückschläge. Eigentlich war keine akute Gefährdung da. Der Arzt sagte auch nein, das ist alles in Ordnung. Er selber sagte auch nein, also nein, Suizid ist gar kein Gedanke. Er hat das auch ein bisschen verborgen vor einem. Auf der anderen Seite stellen sich dann schon die Fragen, man denkt darüber nach, hätte man das wissen können, gab es irgendwie vielleicht erste Anzeichen, hätte man es verhindern können. Das ist auch so der ganze Gedanke, hat man vielleicht eine Schuld, hat man irgendwas gemacht als Kind, haben wir irgendwas falsch gemacht, wie kam es zu der Krankheit? Das sind ja Fragen, die euch beschäftigt haben. Wie konntet ihr das unter die Füße kriegen, ohne jetzt, sagen wir mal, gegenseitig Vorwürfe zu machen oder anzuklagen, das und das hätte man anders machen müssen?
Also für uns beide untereinander war das kein Thema. Natürlich stellt man sich die Frage, was haben wir falsch gemacht? Aber ich würde so sagen, wir haben das geprüft und uns ist auch nichts eingefallen, nichts Konkretes, was man hätte anders machen können. Natürlich, alle Eltern machen Fehler. Meine Eltern haben Fehler in meiner Erziehung gemacht, ihre in ihrer Erziehung. Wir haben unsere Kinder gleich erzogen, aber das führt ja nicht dazu, auch Fehler, die man macht, führen ja nicht dazu, dass das einen solchen Verlauf nimmt. Also eine Psychose ist eine sehr komplexe Krankheit, die natürlich körperliche, aber auch natürlich soziale und psychische Faktoren hat. Und klar fällt einem da was ein, wo man sagt, ah, da ist was schiefgelaufen, da, wenn das nicht passiert wäre. Wir haben das mit Freunden besprochen, das war ganz wichtig. Und die haben gesagt, fangt gar nicht an, in diese Richtung zu grübeln. Wir haben euch beobachtet, wir haben das ja gesehen, wie ihr euch 10 Jahre abgequält habt. Mehr kann man wirklich nicht tun. So, das ist so die menschliche Ebene. Haben wir auch gesagt, wir wissen nicht, was wir hätten anders machen sollen. Du kannst es letztlich nicht verhindern. Dass man dennoch sagt, ich bin vielleicht schuldig geworden, steht auf einem anderen Blatt. Und das ist dann eine Frage des Glaubens, wo ich das mit Gott klären muss und sagen muss, ich lebe immer davon, dass Gott gnädig ist und das ausbügelt, was ich falsch gemacht habe. Also ich habe oft abends gebetet, auch in der Gemeindearbeit, Herr, hilf, dass sie das vergessen und es keinen Schaden anrichtet, was ich an dummes Zeug im Gespräch gesagt habe. Das passiert selbstverständlich auch bei den Kindern.
Wie du sagst, es gibt diese menschliche Seite, dieses Gefühl, was hätte ich anders machen können, habe ich vielleicht einen Anteil daran, den man aber, wie du es ganz rational gesagt hast, einfach auch sagen muss, jeder macht Fehler. Aber was ich viel besser finde, was du gesagt hast, letztendlich hast du als Christ etwas, wo du hingehen kannst. Da ist jemand, der hat meine Schuld, selbst wenn da was wäre, was Konkretes wäre, wo ich sage, mir ist als Vater, kenne ich aus eigener Erfahrung, die Hand ausgerutscht, Dinge, die ich bereue. Ich habe jemanden, zu dem ich gehen kann und der mir die Schuld abnimmt.
Ja. Also ich habe in den 10 Jahren, wo unser Sohn krank war, auch mich mit diesem Thema Psychose sehr beschäftigt. Und mir sind da auch Zusammenhänge klar geworden, die bei ihm auch eine Rolle gespielt haben. Also es war eine schwierige Schwangerschaft. Ich habe vom 2. Monat an bis zum Schluss liegen müssen. Also seine Entwicklung war auch in der Schwangerschaft schon schwierig. Also der Arzt hat mir immer gesagt, der Kopf ist so klein, das Kind ist so klein. Also da sind sicher auch vielleicht schon da Anlagen gelegt worden. Er war unser sensibelstes Kind. Also es ist auch oft, dass Leute an einer Psychose erkranken oder an psychischen Erkrankungen, die sehr sensibel sind. Also der hat, wenn wir dicke Luft zu Hause hatten, sofort gemerkt, hier stimmt was, ihm sagt, na Mutter, was ist los heute? Also das haben unsere anderen Kinder nicht mitgekriegt, er hat das mitgekriegt. Und er hat also auch Schwingungen bei anderen Menschen, also auch bei seinen Klassenkameraden, die mir das später erzählt haben. Also das hat er aufgenommen, hat sich um die gekümmert. Und für sich selber hat er vielleicht nicht gut genug gesorgt, aber für andere war der immer ansprechbar.
Du hast es gerade schon gesagt, er war jemand, der auch für andere gesorgt hat, sehr für andere gesorgt hat. Und das habt ihr in dem ganzen Prozess auch erfahren. Ihr habt zum einen erzählt schon von dem Abschiedsbrief, den er geschrieben hat und der ja euch auch Hoffnung gegeben hat. Aber es gab auch andere Sachen, wo ihr gemerkt habt, er hat vorgesorgt für euch. Wie habt ihr das so erlebt in diesem Prozess?
Also das bezog sich jetzt vor allem auf diesen Abschiedsbrief. Er hat sich überlegt, was das mit uns macht, wenn er sich das Leben nimmt und hat für uns gesorgt. Das war jetzt das andere. Wer für uns vor allem vorgesorgt hat, das war eigentlich Gott. Vielleicht können wir das mal hier einblenden. Ich selbst schreibe seit Jahrzehnten für Christsein heute, manche wissen das, und für andere Zeitschriften. Hatte im Mai einen Auftrag bekommen, das war von der Redaktion der Wunsch, über Suizid was zu schreiben. Der Artikel ist im November erschienen und im August hat unser Sohn sich das Leben genommen. Das war für mich ein Stück Führung Gottes. Wenn du selbst betroffen bist, kannst du so einen Artikel nicht schreiben. Aber so konnte ich mich auf einer neutralen Ebene mit dem Thema Suizid auseinandersetzen und war vorbereitet. Und meine Frau hat ja ganz Ähnliches erlebt.
Also wir waren ja im Urlaub und als wir in diese Chalet, das war in der Schweiz, reinkamen, also das haben wir, also die Vermieter haben wir nicht gekannt, habe ich zum Wolfgang gesagt, guck mal hier, also eine ganze Schrankwand mit christlicher Literatur, also wie ich sie auch zu Hause stehen habe, von Schulte und Gerd, Hensler. Und ich habe da mal so grob drüber geguckt und habe mir 3 Bücher rausgefischt, die ich in diesem 3 Wochen Urlaub dann lesen wollte, nämlich eine Biografie von Obama, ein Buch, was ich mir auch schon fast gekauft hätte, 90 Minuten im Himmel, das ist eine Nahtoderfahrung, und das 3. Buch weiß ich nicht mehr, egal. Und dieses Buch, 90 Minuten im Himmel, das habe ich in der ersten Woche gelesen. Und ich habe das samstags beendet, und sonntagsabends kam eben dieser Anruf. Und als der Anruf kam, habe ich zum Wolfgang gesagt, wenn unser Sohn da jetzt ist, was dieser Mann, der diese Nahtoderfahrung hatte, beschrieben hat, dann geht es ihm jetzt gut. Das war meine erste Reaktion. Und rückblickend kann ich sagen, also das hat mich auch vorbereitet. Das hat mich vorbereitet zu sehen, also er ist aus dieser Welt rausgenommen, hat diese fürchterlichen Ängste, die er gehabt hat, die hat er nicht mehr. er hat auch, er muss nicht mehr leiden unter der Situation, wie sie ist. Und das Zweite, wie Gott mich vorbereitet hat, das habe ich auch erst sehr viel später gesehen. Also durch diesen Abschiedsbrief, den er geschrieben hat, hat mein Sohn selber mir den Blick Richtung Himmel eröffnet. Also ich gehe jetzt zu Gott und mir geht es besser als euch. Und dann ein Smiley darunter, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, mir geht's gut. Das hat mir sehr geholfen, das habe ich aber auch erst sehr viel später wahrgenommen. Und das Dritte, da würde ich gerne noch ein bisschen weitergehen. Also wir haben dann Weihnachten gehabt, im August ist er gestorben, dann kam Weihnachten, unsere Kinder, zwei Familien, die wohnen in Dortmund, die sind dann gekommen. Wir haben zusammen Weihnachten gefeiert, unser Sohn aus Karlsruhe war dann auch dabei. Dann ging es darum, wo schläft wer. Also wir hatten ein Reihenhaus, Keller, Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage. In der zweiten Etage war Michis Zimmer und das Nachbarzimmer war ein kleines Kämmerchen. Da standen zwei Betten und ein Schrank drin und das war voll. Also da hätte nichts anderes mehr reingepasst. Und da wollte meine Tochter dann schlafen und dann ging es darum, wo schläft die Lotta. Lotta war ein Vierteljahr, meine Enkelin. Und mir kam der Gedanke, kann man dieses kleine Bettchen da nicht bei mich ins Zimmer stellen? Und da ist meine Tochter fast ausgerastet, das geht gar nicht, auf keinen Fall. Und ich glaube, das war auch eine Eingebung von Gott. Da habe ich gedacht, also ich habe auch Hemmung, in dieses Zimmer reinzugehen. Vielleicht hilft es mir ja auch, wenn ich zusammen mit Lotta da reingehe. Und den Vorschlag habe ich dann meiner Tochter gemacht und das hat sie auch angenommen. Ich habe mir eine Matratze auf den Boden gelegt. Neben mir stand da dieses kleine Bettchen mit Lotta. In der Nacht hat sie dann da rumgewühlt, da habe ich es mir ins Bett geholt. Also es hat mir gut getan, dieses Kind im Arm zu haben. Und ihr hat es auch gut getan, sie hat sich so richtig in mich reingekuschelt. Und ich habe geholfen, also die Lotta hilft mir, wieder nach vorne zu gucken. Also es ist noch lebenswert, was kommt. Und das ist für mich nachträglich auch ein Geschenk von Gott.
Also wir könnten noch viele Beispiele auch aus der Zeit vor dem Suizid nennen. Das ist das Geheimnis dieser Situation, nämlich Gottes Erfahrung mitten im Chaos, im Mist und seine gefühlte Abwesenheit. Also wie wir das gerade auch schon im Blick auf die Weltsituation in der Moderation gehört haben, man fragt sich, wie kann Gott das zulassen? Wir haben gebetet wie die Weltmeister und unsere Freunde. Wie kann Gott das zulassen? Wo ist Gott? Und punktuell, mittendrin, immer wieder besondere Erfahrungen der Nähe Gottes. Das ist parallel, kann man nicht miteinander verrechnen, dass Gott ein bisschen da war oder sowas. Ja?
Also, was du schon sagtest, ihr habt den Glauben schon angesprochen. Der Glaube hat euch eine Möglichkeit gegeben, Trost zu finden. Um es mal ganz einfach zu sagen, ihr habt schon gesagt, Gott hat euch in manchem auch, oder Michi hat euch Geschenke gemacht, indem er euch eine Perspektive gegeben hat, wo er jetzt ist, dass er bei Gott ist. Trotzdem, wie du es auch gesagt hast, man kann das nicht gegeneinander aufrechnen. Es stellt schon Fragen an den Glauben. Weil wo war der gute Hirte, hast du einmal im Buch geschrieben. Du hast als Pastor immer wieder auch Kinder gesegnet. Und das hat ja was mit dir gemacht, dass du auf einmal sagst, ja, wo war jetzt Gott bei meinem Sohn? Da war der gute Hirte ja nicht da. Also wie du schon sagst, man kann das nicht gegeneinander aufrechnen. Und da sind Fragen an Gott geblieben. Auf der anderen Seite hat Gott punktuell auch Lichtblicke geschenkt, wo man sagen kann, er war da, er hat die Situation im Griff gehabt, trotz der Schwierigkeiten. Was hat das mit eurem Glauben aber jetzt so im Rückblick gemacht?
Also ich denke, wenn man so eine Situation erlebt, verändert sich der Glaube. So ein allgemeiner, leichter Glaube, ach, der liebe Herr Jesus kümmert sich schon und alles wird gut, ich bin so ein Königskind Gottes, mir passiert nichts, der zerbricht. Das ist sowieso Kokolores, steht ja nirgends in der Bibel, dass uns nichts passiert. Also entweder wird mein Glaube gestärkt, weil ich ihn erlebe und ich das überstehe, wird gereinigt, enttäuscht, von Täuschungen befreit, die abfallen wie Schalen, oder aber er wird belanglos, er wird versickert im Nebel irgendwo, weil er keine Bedeutung mehr hat. Und wir haben das so erlebt, dass unser Glaube vertieft worden ist, aber natürlich nicht in der Situation. Wir haben ja da nicht gestanden und gesagt, ach, wir müssen nur abfahren, der Herr wird es schon richten, uns wird es wieder gut gehen. Wir reden jetzt 10 Jahre später darüber. Oder wir können das also nach etlichen Jahren im Rückblick sagen, nicht in der Situation selbst, dass Gott da war. Ja?
Trotzdem hat es ja auch Dinge verändert. Du glaubst heute anders, wie du gesagt hast. Du hast selber gesagt, du kannst eigentlich Kinder nicht mehr segnen. Das überlässt du lieber einem Kollegen. So hast du es im Buch auch geschrieben.
Ja, das ist ja genau diese Spannung, die ich gerade allgemein gesagt habe. Dieses Wissen, dass Gott punktuell da ist. Auch bei unserem Sohn da war. Er hat ihn ja begleitet. Aber dass es auch Situationen gibt, wo man ihn nicht erlebt oder wo er abwesend sein wird. Und diese Spannung wird für mich in der Kindersegnung ganz besonders sichtbar. Also einem Kind zuzusprechen, der Herr ist mit dir jeden Tag. Das ist wahr, ist auch nach dem Suizid unseres Sohnes wahr. Aber ich kriege es nicht mehr so locker über die Lippen. Und es macht mich emotional einfach fertig auch. Und da war es gut, dass ich in der Gemeinde war mit Kollegen, die das dann für mich übernommen haben.
Also ich möchte noch mal was zu der Jahreslosung sagen. Also das ist mir ganz bewusst geworden. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Also ich habe mit Gott nach dem Tod unseres Sohnes, habe ich wirklich gerungen nachts. Ich habe gesagt, ich brauche die Antwort, dass es mein Sohn ist. Die habe ich bekommen. Und ich habe auch gesagt, ich brauche auch wieder eine Perspektive, dass das Leben sich weiter lohnt. Die habe ich auch bekommen durch meine kleine Enkeltochter. Und mich haben auch ganz viele Lieder in dieser Zeit getröstet. Ich weiß nicht, ob jemand die CD von Thea Eichholz kennt, Breite deine Flügel aus. Da ist ein Lied drauf, was ich mir, ich weiß nicht, wie viel Mal angehört habe. Wenn du mich sähst, das ist also im Grunde ein Blick aus dem Himmel auf meine Situation hier unten. Und da wird auch zum Ausdruck gebracht, mit mir geht es viel besser. Du machst dir Gedanken, was mir alles passiert ist, aber mir geht es viel besser. Guck mal von oben da drauf und es sieht ganz anders aus. Es hat mir unheimlich geholfen jetzt in der Zeit. Und ich kann jetzt nach so einer langen Zeit sagen, Gott ist nicht nur der, der das ganze Große in der Hand hat. Also für viele ist ja Gott so ein ferner Mann, der angeblich sich auch um die Leute im Einzelnen kümmert. Also in dieser Situation habe ich erfahren, das stimmt. Gott ist jemand, der den Einzelnen sieht. Und ich habe mit ihm darüber geredet. Nachts, ganz viele Nächte, habe ich zu Gott gesagt, ich brauche diesen Abschluss, ich brauche die Perspektive, dass es weitergeht. Ich brauche die Sicherheit, dass mein Sohn bei dir gut aufgehoben ist. Und die habe ich bekommen. Und ich glaube, das ist das auch, was vielleicht anderen helfen kann. Probiert das aus. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Geh ins Gespräch mit Gott. Das ist ein persönlicher Gott und der möchte eine persönliche Beziehung zu jedem Menschen haben.
Also das ist ja kein rationaler Vorgang. Wir können jetzt hier nicht sagen, mach erstens, zweitens, drittens, viertens, dann wirst du da irgendwie durchkommen. Sondern letztlich ist es die Erfahrung des Friedens Gottes, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Wenn wir uns nicht einreden können, auch durch Bibellesen und Bibelstellen und Gebet uns nicht einsuggerieren können, sondern der von außen kommt als Geschenk. So, das kann ich theologisch als Pastor, kann ich das beschreiben. Aber erleben tut man das gerade in solchen Situationen, wo man sich fragt, ey, wie haben wir das überhaupt durchgestanden? Wir werden gelegentlich angeschrieben, wir haben auch eine Sendung im ERF gemacht oder auch über das Buch, fragen uns Leute und wir merken, dass wir manches besser verkraftet haben. Und ich würde nicht sagen, weil wir es besser gemacht haben, sondern weil Gott uns das geschenkt hat. Aber das kommt nur, indem man dranbleibt und Gott auch bittet. Ja? Also es gibt ja dieses sehr bekannte Bibelwort, ich bin bei euch alle Tage. Ja, wer wird das nicht unterschreiben als Christ? Aber das weißt du erst wirklich, wenn du solche Tage durchlebt hast, wo du sagst, nee, er ist nicht da. Und im Nachhinein guckst du zurück und sagst, doch, er war doch da. Er war doch da.
Ich habe das ja gesagt, es war eine schwierige Situation und der Glaube, sag ich mal, wurde auf die Probe gestellt, wurde neu herausgefordert und wie ihr gesagt habt, manches hat man Antworten bekommen. Gott war auf eine andere Art und Weise da, wie man es vielleicht gedacht hat. Er hat nicht geholfen, er hat es nicht verhindert, aber er hat euch einen Weg, eine Perspektive gegeben. Ihr habt das an einer Stelle mal so formuliert, die Fragen sind noch da, aber sie sind verpackt, dass man sich nicht mehr stößt an den Spitzen dieser Fragen. Man kann gewissen Sinn Gott nicht verstehen, und da bleiben offene Fragen, wie es auch in manchen Liedern heißt, ich kann dich nicht verstehen, aber mein Herz kann dich sehen. Ihr habt das erlebt, und das ist das, was euch auch heute trägt. Ihr habt auch gesagt, dass ihr es besser verarbeitet habt als vielleicht manche andere, wo die Ehe dann ins Krisen kam. Und das finde ich eine tolle Sache, dass ihr ja da wirklich das mit Gott erlebt habt. Wie du es auch sagst, als Theologe kann man jetzt viele Wahrheiten sehen, aber man muss die auch durchleben, damit sie mit Leben gefüllt sind. Es ist jetzt 10 Jahre her, und ja, wie lebt ihr heute die Erinnerung an euren Sohn?
Also man merkt das ja auch an der Betroffenheit, gerade bei meiner Frau. Ich bin da ein bisschen nüchterner, aber auch ich habe heute nach 11 Jahren immer noch Momente, wo ich es schlucken kriege. Es ist täglich gegenwärtig. Wir beten jeden Morgen für unsere Kinder, und auch unser Sohn kommt da, also unser Sohn Michi kommt darin vor. Nicht, dass wir im katholischen Sinne für seine Erlösung beten, davon gehen wir aus, das wissen wir. Aber dass wir Gott dafür danken, dass wir ihn erlebt hatten, dass wir ihn hatten, dass wir Gott erlebt haben und dass wir über die Runden gekommen sind, das ist so das Äußere. Und innerlich, das ist so das Innere. Und äußerlich haben wir eine Form gefunden mit unserem Schrank. Vielleicht sagst du dann nochmal was zu.
Ja, wir wollten also auch unsere Wohnung nicht als Michi-Gedenkzimmer da aufbewahren, sondern wir haben gesagt, wir müssen einen Weg finden, wie er präsent bleibt und nicht vergessen wird und trotzdem Teil unserer Familie ist. Wir haben dann einen Vitrinenschrank gekauft, wo wir praktisch von seinem jungen Alter bis zu seinem Tod Sachen, die typisch sind für ihn, reingestellt haben, auch Bilder mit seinen Freunden und so weiter. Und der steht bei uns in meinem Zimmer. Ich habe beim Ausräumen seines Zimmers noch 2 sehr schöne Bilder gefunden. Da hat er für seine Freundin, die er auch damals hatte, seine Augen fotografieren lassen, nur diesen Ausschnitt. Und die habe ich mir einrahmen lassen, und es tut mir gut, wenn ich da drauf gucke.
Was würdet ihr anderen Eltern mitgeben, die so ein Schicksal erleben?
Das sind verschiedene Ebenen. Erstens, bleibt nicht alleine. Also es hat uns gut getan, Freunde zu haben, in der Gemeinde zu sein, wo man auch so sein darf, wie man will und wie man wirklich ist. Zweitens würde ich sagen, sorgt für dich selbst und manage die Trauer. Trauer ist was ganz Schwieriges. Du bist schwierig für andere Leute. Trauernde Leute sind schwierige Leute, muss man einfach sagen. Wenn die Leute nicht fragen, ist es furchtbar, keinen interessiert das. Wenn sie dich fragen, gehen sie dir auch auf die Nerven. Und die Leute sind verunsichert. Vielleicht geht ihnen das ja auch so. Wie mache ich das denn jetzt? Der Einzige, der weiß, was ich gerade brauche, bin ich. Und ich habe versucht, das auch zu sagen. Manchmal habe ich gesagt, du, hältst du das aus, wenn ich das nochmal erzähle? Und manchmal habe ich gesagt, du, tut mir leid, mir ist gerade gar nicht danach darauf zu sprechen zu kommen. Ich war mal fröhlich, da kam auch in der Gemeinde jemand auf mich zu und fragte mit Grabesstimme, wie es mir denn ging. Ich dachte, meine Güte, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das weiß der aber nicht. Ich bin der Einzige, der das weiß, und ich muss es managen und auch den Mut haben, offen das zu kommunizieren, zu sagen, du, ich brauche das Gespräch oder ich kann es jetzt gar nicht gebrauchen und ich brauche Menschen oder ich muss jetzt allein sein. Und dann das Dritte vielleicht, das ist natürlich diese geistliche Dimension, warten, aushalten. Für mich ist eins der schönsten, wichtigsten Bibelworte am Ende des Buches Hiob: Ich kannte dich bisher nur vom Hörensagen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Also Hiob, der ja theologisch, wer weiß wie drauf war und Religionsphilosophie betrieben hat er in seinen Reden, sagt, alles unwichtig. Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, aber jetzt im Leid hat mein Auge dich gesehen. So, Das steht am Ende, das steht nicht am Anfang. Und ich kann das auch niemand anderen sagen. Hey, sei nur geduldig, du wirst schon sehen, wie Gott dich durchträgt. Aber das ist die Hoffnung, das will ich zusprechen und sagen. Oder ich kann es eigentlich nur von mir sagen. Wir haben es so erlebt und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder das so erleben kann.
Also mir hat das sehr gut getan, dass Menschen, die unseren Sohn kannten, mit ihm auch ein Stück weit gelebt haben, mir von ihm erzählt haben. Also es hat mir unheimlich gut getan von einer Schulkameradin, die ein Jahr später das erst mitgekriegt hat, dass er gestorben ist, mir einen Brief geschrieben hat und mit der habe ich mich dann getroffen. Und sie hat mir ganz viel aus der Schulzeit von Michi erzählt. Also sie war ein Jahr vorm Abitur und sie hat ein Auslandsjahr gehabt und kam in diese Stufe überhaupt nicht wieder rein, als sie zurückgekehrt ist. Und Michi hat sich neben sie gesetzt, der war halt sensibel, hat das mitgekriegt, dass es ihr schlecht ging. Und hat sie immer ermutigt, dran zu bleiben und hat ihr auch geholfen, wieder da Fuß zu fassen. Und sie hat mir erzählt, also der hatte in seinem Federmäppchen so ein kleines Playmobil-Schweinchen, so ein Mini-Teil. Und wenn sie ganz schlecht drauf war, hat er ihr das immer rübergeschoben und hat gesagt, also wir Schweineeltern, wir schaffen das. Und dieses Teil habe ich dann auch gefunden, das habe ich ihr dann irgendwann geschickt. Und ich habe gemerkt, also sie hat ganz viel erzählt. Sie hat erzählt, dass er sich immer für Schwächere eingesetzt hat. Er hat sich sogar Zähne kaputt schlagen lassen für einen, wo er sich eingesetzt hat. Und das hat mir unheimlich gut getan zu hören. Er hat Spuren hinterlassen. In seinem kurzen Leben hat er Spuren hinterlassen bei anderen Menschen. Und ich glaube, es tut unheimlich gut, mit anderen über diesen Menschen zu sprechen, was man erlebt hat. Also ich habe das alles aufgesaugt, was Menschen mir von unserem Michi erzählt haben.
Vielleicht noch ein Satz zum Umgang mit der Trauer. Ich finde es wichtig, die Trauer zuzulassen, aber sie auch nicht zu kultivieren. Uns sind auch Eltern begegnet, die wühlen auch ständig darin rum und in so einer Grübelspirale. Das tut nicht gut. Das muss auch nicht sein. Wir sind zum Leben, zum Weiterleben berufen. Aber wenn es uns übermannt, wenn es kommt, wenn es aufpoppt, ja klar, dann lasse ich das zu.
Der Fritz hat mal gesagt, ein Leben ist nicht dadurch wertvoll, dass es lange ist, sondern dass es Spuren hinterlässt. Und das hast du ja gesagt. Ich finde das gut, dass man einfach das so akzeptiert, wie es ist. Sein Leben war nicht so lang und manches hat er nie erlebt, was man sich gewünscht hätte. Was ihr auch gesagt habt, ihr habt erfahren, wie Freunde oder auch andere mit umgegangen sind. Ihr habt auch erzählt, wie schwierig das ist, weil man ja nicht sieht, was ist jetzt das richtige Wort, was man dem anderen gibt. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Christen, dass wir gut miteinander umgehen und da, wo jemand eine Krise durchlebt, einfach offen sind, auch Fehler zu machen, aber füreinander da zu sein, nicht vorwurfsvoll zu kommen, nicht mit fertigen Antworten zu kommen, wie ihr es gesagt habt, dass man das ja auch echt erlebt. Vielen Dank einfach nochmal für die Zeit, dass ihr die Zeit gehabt habt für dieses Interview, dass wir so ganz offen aus eurem Leben ja reden konnten, dass ihr auch die schweren Sachen mit uns geteilt habt. Ihr werdet nach dem Gottesdienst ja noch da sein, wenn Leute Fragen haben, euch zu fragen. Hinten hatte ich schon erwähnt, ist auch ein Büchertisch mit Vertrauenskasse. Das Buch hier, Auf Wiedersehen im Paradies, gibt es in der Nachauflage hinten und auch andere Bücher von dir. Und vielen Dank nochmal.
Ja, wenn ich das so sagen darf, das ist meine Art, sowas zu verarbeiten. Meine Frau macht das anders, aber ich muss das für mich auch theologisch klar kriegen. Was ist mit Suizid? Was kommt eigentlich nach dem Tod? Wie geht man mit der Trauer um? Dieses Buch habe ich geschrieben, es ist meine Verarbeitung der Situation. Und so sind auch die anderen Dinge da entstanden. Die da
hat einen mehr persönlichen Teil, hat auch einen theoretischen Teil, aber sehr, sehr hilfreich. Als kleines Dankeschön haben wir euch ein paar Leckerlichkeiten aus Heidelberg. Bitte schön, die Dame zuerst, ein Herz als nächstes.